ARD.
Was wird aus der Veggie-Wurst? Die EU stimmt über die Bezeichnung für Fleischersatzprodukte ab.
Eingeschneit am Mount Everest, die Gefahr vom Massentourismus am Berg.
Und Kampf gegen marode Brücken, wie neue Technik helfen soll.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin und Köln, sagen Magdalena Bienert und Uli Spinnrad heute am 8. Oktober.
Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid.
Und ich fange mal mit einem kleinen privaten Ausflug an meinen Abendbrottisch gestern Abend an. Es gab Pizza Margherita, belegt mit veganer Salami, und als Appetizer hatte ich vegane Würstchen. Und ich habe schon beim Aufmachen der Packung überlegt, was könnte denn da in Zukunft jetzt draufstehen? Also Würstchen statt W mit V vielleicht, das gibt's auch bei Fake Thunfisch. Aber ich bin da wirklich noch gestern Abend zu keinem guten Schluss gekommen.
Ich finde auch spannend, dass du von Abendbrot sprichst und dann Pizza gegessen hast. Aber das ist ein anderes Thema. Beim Namen musst du dir ja Gott sei Dank auch keine Gedanken machen und nicht den Kopf zerbrechen. Aber tatsächlich findet diese Diskussion heute am großen EU-Tisch statt. Das Parlament stimmt nämlich heute Mittag über Bezeichnungen von Fleischersatzprodukten ab. Sowas wie Veggie-Burger oder Veggie-Wurst. Weil wo Wurst draufsteht, da muss auch Fleisch drin sein. So sehen das zumindest die Christdemokraten im Europäischen Parlament. Bei Milch ist das ja zum Beispiel auch schon so geregelt. Hm. Da darf nur Milch draufstehen, wo auch Kuhmilch oder tierische Milch drin ist.
Ja. Ja, das ist die EVP-Fraktion, die das möchte. Das ist die größte im Parlament. Und in ihrem Antrag fordern sie, dass eben Begriffe wie Steak, Schnitzel, Wurst, Frikadellen, Hamburger, dass wirklich nur noch solche Produkte so heißen dürfen, die auch echtes Fleisch, richtiges Fleisch beinhalten.
Befürworter sehen durch so ein Verbot den Verbraucherschutz gestärkt, weil es dann nicht mehr zu Verwechslungen kommt. Andere sagen, es gibt gar keine Verwirrung, so wie zum Beispiel Andreas Winkler von Foodwatch.
Ich würde am liebsten mit dem Kopf schütteln und die Politikerinnen und Politiker da im Europaparlament fragen, ernsthaft, haben wir keine anderen Probleme? Ist es ja nicht so, dass irgendjemand versehentlich zum Tofu-Würstchen greift, weil er glaubt, das sind Rinderknacker. Also da geht es wirklich nicht um Verbraucherschutz aus unserer Sicht, sondern darum, irgendwie der Fleischindustrie einen kleinen Gefallen zu tun.
Foodwatch sagt auch, wenn vegetarische Produkte nicht mehr als Veggie-Burger oder Tofu-Wurst, sondern mit irgendwelchen merkwürdigen Bezeichnungen, wie zum Beispiel Tofu-Stängel, das ist ein Zitat, im Supermarktregal liegen würden, dann würde das auch sicherlich nicht den Verbrauchern beim Einkaufen helfen.
Genau, es würde nämlich der Fleischindustrie helfen, die ihre normalen oder echten Fleischprodukte, ihre echten Burger verkaufen wollen, so sagen sie. Weiterhin wird auch nach wie vor viel mehr Fleisch verbraucht als Fleischersatz. Beim tierischen Fleisch lag der Pro-Kopf-Verbrauch laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im vergangenen Jahr bei 53 Kilo pro Person. Aber okay, immerhin, es sind schon mal 10 Kilo weniger als noch 2011.
Ja, und wir haben keinen direkten Vergleich, was den Verzehr angeht, aber die Produktion von vegetarischen oder veganen Fleischalternativen, die wächst nicht so super schnell, aber dafür relativ stetig. Letztes Jahr waren es 4% mehr als noch 2023. Aber es ist auch so, dass manche Hersteller inzwischen mehr Umsatz machen mit Ersatzprodukten als mit der echten Wurst.
Und mehr als 20 Unternehmen, darunter zum Beispiel Lidl, Aldi, die Rügenwalder Mühle, die wollen die Umbenennung der Veggie-Wurst verhindern. In einem offenen Brief an die EU-Abgeordneten haben sie vor einem drohenden wirtschaftlichen Schaden für Deutschland gewarnt. Denn hier bei uns sei der mit Abstand größte Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Europa.
Der Bundeskanzler und der Landwirtschaftsminister, die haben auf jeden Fall schon mal ihre Zustimmung für eine Umbenennung signalisiert. Eine Wurst ist eine Wurst und eine Wurst ist nicht vegan. Das hat der Bundeskanzler Friedrich Merz gesagt. Sollte das auch im EU-Plenum der Konsens sein, dann müssten aber auch noch die 27 Mitgliedsländer zustimmen.
Also ich als Vegetarierin habe viele Gefühle zu diesem Thema, aber uns interessieren vielmehr eure. Lustigerweise hat sich unser Hörer Bernd auch dieses Thema gewünscht. Das war wohl dann gestern Gedankenübertragung, Bernd. Denn mit Bernd macht dieses Thema auch was.
Also da könnte ich mich wirklich drüber aufregen, weil als wenn es wirklich nichts Wichtigeres gäbe als sowas. Ich meine, es gibt ja auch Fleischtomaten und was weiß ich alles. Und das ist doch alles Hanebüchen. Ich meine, da wollen sie den Verbraucher schützen. Da gibt es ja wirklich wichtigere Sachen als die Etikettierung von veganen Lebensmitteln. Ich meine, man müsste auch mal sehen, dass dadurch, dass man vegan ist, dass da auch Leben von Tieren geschützt wird und alles.
Sagt uns gerne nochmal eure Meinung. Wie findet ihr das mit der Umbenennung oder mit der geplanten Umbenennung? Sollte in Wurst auch nur echte Wurst drin sein? Oder haltet ihr das für übertrieben?
Oder habt ihr vielleicht eine gute Idee, wie Fleischersatzprodukte zukünftig heißen können? Ich habe ChatGPT ChatGPT gefragt, ja, und die haben mir sowas vorgeschlagen wie Green Sausage, Plant Stick oder Wegurst mit V.
Naja, ich weiß nicht. Englisch schon mal schwierig und Wegurst finde ich auch nicht überzeugend, aber vielleicht habt ihr ja bessere Ideen.
Unsere Kurznachrichten.
Die Bundespolizei soll deutlich mehr Befugnisse bekommen. Die Bundesregierung berät heute über eine Änderung des Bundespolizeigesetzes. Wegen mehrerer Drohnensichtungen, zum Beispiel an Flughäfen, spielt darin auch die Abwehr von Drohnen eine Rolle. Geplant ist außerdem, dass die Bundespolizei bald auch Telefone abhören darf, zum Beispiel um die Einreise von Extremisten zu verhindern.
Die Bundesregierung will heute auch die überarbeitete Krankenhausreform auf den Weg bringen. Es geht unter anderem darum, die Kliniken stärker zu spezialisieren, indem ihnen bestimmte Fachgebiete zugewiesen werden. Gesundheitsministerin Wagen will den Ländern aber mehr Zeit dafür geben als ihr Vorgänger Lauterbach. Außerdem sind Ausnahmen für ländliche Regionen geplant, um kleinere Krankenhäuser zu erhalten.
Die EU-Kommission will Zölle auf Stahl verdoppeln. Außerdem soll die Menge zollfreier Importe halbiert werden. Das soll die heimische Stahlindustrie vor billiger Konkurrenz schützen, vor allem aus China. Unter der leidet besonders die deutsche Stahlbranche. Viele Firmen wollen in den nächsten Jahren tausende Stellen abbauen. So, ich fahre nächste Woche in den Urlaub nach Österreich. Und gestern habe ich bei Instagram Videos und Bilder gesehen aus der Region, wo ich hinfahre, dass es da gerade schneit. Anfang Oktober. Schön. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das habe ich mir anders vorgestellt. Aber man muss auch sagen, das ist gar nichts im Vergleich zu dem hier.
Es ist 2.44 Uhr morgens. Ich schaufle mein Zelt jetzt schon zum vierten Mal frei. Es schneit seit fast 20 Stunden.
Das war ein Mann auf dem Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt im Himalaya. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen und Bilder gesehen. Da gab es am Wochenende einen krassen Schneesturm und deshalb saßen oder sitzen ungefähr 1000 Bergsteiger am Berg fest. Die waren quasi eingeschneit auf knapp 5000 Metern Höhe.
Boah, es geht um die tibetische Seite des Berges. Tibet ist ja eine autonome Teilregion in China. Auf der anderen Seite des Berges liegt Nepal. Das zur geografischen Einordnung. Und wir können euch jetzt keine ganz genauen Zahlen über die Geretteten oder Gestorbenen sagen, weil die meisten Infos eben aus dem chinesischen Staatsfernsehen kommen. Und das ist ja nicht wirklich unabhängig. Wir wissen aber, dass immer noch Rettungsaktionen laufen und Menschen mit Pferden und Rindern ins Tal gebracht werden.
Ja, und wie kann sowas passieren, fragt man sich. Dass es da oben am Berg schneit, ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Darauf könnte man sich ja einstellen. Aber tatsächlich war das wohl ein ziemlich heftiger Blizzard. So wird so ein Schneesturm genannt. Und dazu kommt, diese Menschen, die da festsitzen, waren wohl auch größtenteils keine professionellen Bergsteiger und dementsprechend auch gar nicht vernünftig ausgerüstet.
Gerade ist in China die sogenannte Goldene Woche. Das ist quasi eine Woche Oktoberferien und da reisen eben viele Chinesen immer nach Tibet wegen der tollen Berglandschaft. Viele wollen auch Videos für ihre Social-Media-Auftritte machen. Zum Beispiel auch aus dem Basislager. Die richtige Bergsteigersaison, in der es wettertechnisch die Möglichkeit gibt, auch den Gipfel zu erreichen, die ist eigentlich im Oktober schon vorbei.
Ja, jetzt liegt es aber wahrscheinlich nicht nur an der Unfähigkeit dieser Menschen, sondern auch daran, dass mit ihnen Geld verdient werden kann. Man braucht nämlich eine Genehmigung, um auf den Berg zu steigen, auch schon nur für das Basislager. Und so eine Genehmigung kostet Geld. Für die Gipfelbesteigung muss man inzwischen sogar Erfahrung nachweisen, aber auch das ließe sich wohl umgehen, meint der Bergsteiger David Göttler, der auch schon auf dem Mount Everest war.
Inwieweit das am Ende dann wirklich kontrolliert wird, ist immer ein großes Fragezeichen in diesen Ländern. Und ich glaube, wenn Sie jetzt sagen, Sie würden gerne nächstes Jahr den Everest besteigen, dann finden wir da sicher einen Weg, quasi diesen Wunsch, diesen Traum zu verwirklichen.
Also er meint, mit dem nötigen Kleingeld kann man seinen Traum da verwirklichen. Damit kann man sich auch mit dem Hubschrauber zum Beispiel im Basislager absetzen lassen oder mit einem Jeep hochfahren. Da gibt es dann Zelte mit beheizten Betten, nichts mit Isomatte, da gibt es sogar Fernseher und Sofas. Und er sagt auch, dass inzwischen fast jeder den Gipfel erreichen kann mit den vorhandenen Hilfsmitteln wie Sauerstoff. Das sei dann ein bisschen so, wie wenn man mit einem E-Bike die Tour de France fährt.
Wir sollten versuchen als Gesellschaft dass man einfach nur einen Haken dran macht an so was und das ein Berg konsumiert, ein Erlebnis nur konsumiert. Da sollten wir versuchen, als Gesellschaft uns weg von zu bewegen.
Übrigens gab es dieses Unwetter auch nicht nur am Mount Everest, sondern in der ganzen Region. Das hat die Extrembergsteigerin Billy Bierling aus Garmisch-Partenkirchen den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk erzählt. Sie lebt seit 20 Jahren in Kathmandu in Nepal, direkt am Fuße des Berges. Und sie hat gesagt, die Dörfer und Lokalbewohner werden da total vergessen. Es sei immer nur der Mount Everest, der da so anzieht. Und gerade während unserer Aufnahme kommt die Meldung von unserer ARD-Korrespondentin rein, dass inzwischen alle Wanderer gerettet worden sein sollen. Das habe das chinesische Fernsehen gemeldet.
In Berlin am Funkturm wird ja gerade eine sehr wichtige Autobahnbrücke abgerissen. Es ist richtig ätzend, man steht immer im Stau. Aber das Gute ist, immerhin wurde der Sanierungsbedarf ein bisschen eher als in Dresden damals festgestellt, als die Carola-Brücke einfach eingestürzt ist. Das erinnern wir uns bestimmt noch.
Ja, wir wissen, dass alle in Deutschland, gibt es unglaublich viele Brücken, und zwar in ganz Deutschland, die saniert werden müssen. Die Moseltalbrücke in Rheinland-Pfalz ist gerade für besonders schwere Lkw gesperrt. Die Rahme der Talbrücke im Siegerland auf der wichtigen A45, die ist ja auch schon mal gesperrt worden und dann inzwischen auch abgerissen. Die soll immerhin nächstes Jahr schon fertig sein. Also der Neubau soll nächstes Jahr fertig sein.
Ja. Und es ballt sich eben gerade so, weil viele der Brücken eben zu einem ähnlichen Zeitpunkt gebaut wurden und jetzt alle gleichzeitig ja ihre beste Zeit hinter sich haben und eben in der Zwischenzeit auch wirklich nichts an ihnen gemacht wurde. Und wir gucken uns jetzt mal drei neuere Methoden an, die helfen können, dass das mit der Sanierung besser laufen kann und die Brücken nicht ja noch während sie auf dieser Sanierung warten quasi kaputt gehen und sofort gesperrt werden müssen, so wie es bei mir in Berlin am Funkturm der Fall war.
Jeder kleine Schaden wird über die Zeit zum großen Schaden. Es ist ein höherer Aufwand, es ist viel mehr Geld im Einsatz und es führt zu genau dieser Situation, die wir heute in Deutschland haben.
Das ist Christian Ganz. Er ist Ingenieur für Brückenbau und hat mit seinem Team eine Lösung entwickelt, ein Brückenprognosetool. Dafür haben sie Daten analysiert, wie sich die Brücken über Jahrzehnte entwickeln. Und so können sie dann Städten und Kommunen Empfehlungen aussprechen, wie sie beispielsweise Personal und Geld sinnvoll einsetzen können. Und das eben möglichst ohne Verkehrskollaps.
In der aktuellen Realität wird praktisch schadensbedingt gearbeitet, das heißt manuell. Wenn man mehrere hundert oder tausend Bauwerke betrachtet, wenn wir auf Landesebene gehen, das sind es eben tausende Bauwerke und die kann man nicht mehr manuell managen. Das funktioniert so nicht.
Ja, er spricht von tausenden Bauwerken. Die Frage ist, wie schlimm ist es denn aktuell wirklich? Allein auf den wichtigsten Autobahnen müssen in diesem Jahrzehnt fast 4000 Brücken modernisiert werden. Das hat das Bundesverkehrsministerium vor etwa 2,5 Jahren so ausgerechnet.
Ja, und das sind wirklich nur die wichtigsten Autobahnstrecken. Wie viele Brücken es in Deutschland insgesamt gibt und wie viele davon marode sind, dafür gibt es keine gesammelten Zahlen, weil es da eben unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, ne? Bund oder Länder oder Kommunen.
Ja, und es gibt auch nur begrenzt Bauarbeiter, es gibt nur begrenzt Maschinen, Materialien und der Verkehr, der muss ja auch noch über irgendwelche Umleitungsrouten laufen. Es gibt aber inzwischen auch noch andere digitale Methoden, abgesehen von diesem Prognosetool.
Ja, zum Beispiel Glasfaserkabel, das in eine Brücke eingesetzt werden kann, die wegen Mängel besonders überwacht werden muss. Das System kann bereits kleinste Risse erkennen und genau lokalisieren, noch bevor das menschliche Auge sie sehen kann. Dieses System ist aber sehr aufwendig und kann nicht flächendeckend überall eingesetzt werden.
Aber es gibt da auch noch einen Hund, nämlich zum Beispiel bei der großen Köhlbrandbrücke. Die geht ja in Hamburg über die Elbe. Dieser Roboterhund, der heißt Spot und der hilft bei der Überprüfung der Brücken.
Genau, Überprüfung, Überwachung, super wichtig bei Brücken. Und diese kleine Maschine mit viergelenkigen Beinen namens Spot wird gerade trainiert und läuft dann da mit einem Mitarbeiter durch den Hohlkörper unter der Fahrbahn. Und in Zukunft soll der Roboter mit Hilfe von KI selbst nach Schwachstellen suchen können.
Den stört das halt nicht. Der beschwert sich nicht irgendwie mit 40 dann über die ersten Kniewehwehchen und Rücken.
Nee, der kann da rumkrabbeln. Das war übrigens genau. Florian Steffens, er ist Brückenprüfer und lernt Spot quasi an. Also wir haben jetzt Spot, es gibt Glasfaserkabel zur Überwachung, es gibt dieses Prognosetool, das sind drei Wege digitaler Art, um gegen das Problem der maroden Brücken mit modernen Mitteln anzukämpfen. Mhm. Und zumindest der Ingenieur Christian Ganz, den wir am Anfang schon mal gehört haben, der klingt doch einigermaßen optimistisch.
Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden.
Da sind doch mal gute Aussichten. Und noch eine ganz verrückte, sehr schöne Geschichte haben wir am Ende für euch aus Österreich, aber eine mit Happy End. Passt auf, 35 Jahre nach ihrer Geburt haben zwei Frauen herausgefunden, dass sie nach ihrer Geburt im Krankenhaus verwechselt worden sind. Mhm. Die eine Frau weiß das schon länger durch eine Blutspende, dass sie nicht die leibliche Tochter ihrer Eltern ist. Und die andere hat es erst vor kurzem durch einen Bluttest während der Schwangerschaft gemerkt.
Ja, und ihre Ärztin hat sie dann auf die Geschichte der anderen Frau aufmerksam gemacht. Die ist nämlich nach ihrer Blutspende damals an die Öffentlichkeit gegangen und hat quasi nach diesem anderen Kind, mit dem sie verwechselt worden ist, gesucht. Erst ohne Erfolg, aber wie gesagt, die Ärztin hat geholfen und über Facebook haben dann die beiden Frauen vor kurzem zusammengefunden.
Ja, so ein modernes, doppeltes Lottchen. Super.
Genau.
Ihr Lieben, wir hören uns morgen hier an dieser Stelle wieder. Bis dann, macht's gut.
Wir finden wieder zusammen. Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.